Als ich 18 Jahre alt geworden bin, hat sich in meinem Leben erstmal nicht so viel verändert. Ich bin zwar ziemlich früh ausgezogen von zu Hause, aber ich hatte trotzdem immer meine Eltern im Hintergrund, die ich fragen konnte, wenn ich zum Beispiel wissen wollte, wie man, keine Ahnung, Dübel richtig in die Wand bohrt oder worauf man achten muss, wenn man einen Internetvertrag unterschreibt oder all die anderen Fragen, die eben so kommen, wenn man gerade so erwachsen wird. Bei Care-Leavern sieht das allerdings ein bisschen anders aus. Care-Leaver sind junge Menschen, die in Pflegefamilien oder in Einrichtungen groß werden. Und wenn die 18 Jahre alt werden, dann sind die erstmal quasi auf sich allein gestellt. Das soll nicht so bleiben, findet zumindest die Organisation, mit der wir heute sprechen. Ihr hört Solidarität, was können wir tun? Mein Name ist Lars. Moin! Ich war unterwegs für diese Folge. Das erste Mal seit ganz langer Zeit, dass ich zu jemandem hingefahren bin für ein Interview. Das hat sich irgendwie ein bisschen komisch angefühlt, aber natürlich auch ziemlich cool. Ich hatte eine Maske auf und habe mich auch vorher getestet, also alles Corona-konform. Und ich war in Leipzig unterwegs beim Care-Leaver-Kollektiv, die sich, wie der Name vermuten lässt, für die Interessen von Care-Leaverinnen einsetzen. Und das hier sind die zwei Frauen, die dafür die Verantwortung tragen.
Ich bin Katja Meyer und bin Projektleiterin vom Care-Leaver-Kollektiv Leipzig.
Jetzt kommt der Witz, ich bin Birgitta Meyer und nein, wir sind nicht verwandt, wir schreiben uns auch unterschiedlich und ich bin die pädagogische Mitarbeiterin von Care-Leaver-Kollektiv Leipzig.
Du hast jetzt euren Namen schon gesagt, Care-Leaver-Kollektiv. Ich finde das ja so spannend, dieser Begriff Care ist gerade überall irgendwie, in jeder Diskussion, Care-Arbeit war ein großes Thema jetzt während der Pandemie. Ich habe das in diesem Kontext Care-Leaver noch nie gehört. Könnt ihr das erklären, was das ist?
Ja, also es ist ein neuer Begriff und das soll den stigmatisierenden Begriff vom Heimkind mit ablösen und gleichzeitig aber auch noch ehemalige Pflegekinder mit inkludieren. Also weil ansonsten gibt's immer nur, liegt eh schon groß der Fokus immer auf dem Stationären, also stationärer Wohngruppe. Mhm. Aber neben jungen Erwachsenen aus der stationären Wohngruppe gibt's eben noch Pflegekinder. Und der vereint sich jetzt in dem Begriff Care-Leaver, Care-Leaverin. Mhm. Genau, also eben dieser Unterstützungsverlasser, so aus dem Englischen mit.
Okay, also im Sinne von, man verlässt die Menschen, die einen unterstützen oder man geht in eine Einrichtung oder was genau heißt das?
Ja, es ist schön, was du gerade sagst, die Menschen, die einen unterstützen, ja auch. Also es geht mehr darum, dass man eben die Hilfeeinrichtung, die einen unterstützt, verlässt. Aber gleichzeitig hat es eben ganz viel auch mit Beziehungsabbrüchen zu tun. Ne? Der Bezugspädagogen, die Bezugspädagogin, die für einen mit zuständig war, das ganze Team, die anderen Kinder und Jugendliche, die mit in der WG sind, ist mit dem Tag, wo man 18 wird oder vielleicht noch ein bisschen Verlängerung bekommt, sind mit dem Tag weg, eben rechtlich auch nicht mehr zuständig. Mhm. Die WG bekommt dann dafür kein Geld mehr und dementsprechend ist dann der junge Mensch auf sich selber gestellt.
Mhm. Also eine junge Person ist in der Obhut einer Pflegeeinrichtung oder einer Pflegefamilie und mit dem 18. Geburtstag ändert sich das quasi von einem Tag auf den anderen und man ist so ein bisschen auf sich alleine gestellt.
Genau, ja. Also kommt natürlich immer ein bisschen mit drauf an. Es wird vorher, gibt es Checklisten, wo dann gecheckt wird von dem jungen Menschen selber, von dem Jugendamtsmitarbeitenden und von dem Bezugsbetreuer, der Bezugsbetreuerin nochmal, ist der Mensch reif genug, um selbstständig zu leben? Und diese Checklisten sind eben auch mit umstritten, ne, weil ja jeder Mensch auch sehr individuell ist und ab wie viel Prozent der Checkliste ist man wirklich selbstständig genug, auch wenn man noch zum Beispiel Unterstützung braucht bei Anträgen formulieren oder kein Sozialsystem hat oder ähnliches, ab wann kann ich jemanden in die Welt schicken, ohne einen weiteren Ansprechpartner, Ansprechpartnerin zu haben.
Was sind denn das so für Punkte, die auf so einer Checkliste draufstehen?
Ganz vielfältig. Also es geht tatsächlich los mit, ich kenne meinen eigenen Körper, ich kenne meine Sexualität, wo man sich auch schon überlegen kann, was bedeutet das? Ich kenne meine Sexualität, wie kreuzt das der junge Mensch für sich an? Dann muss das noch der Jugendamtsmitarbeitende, Mitarbeiterin bewerten und Bezugsbetreuerin. Mhm. Das heißt, wie erkläre ich das auch meinem Bezugskind oder Jugendlichen, was bedeutet Sexualität eigentlich und diese zu kennen? Also sind eben auch umstrittene Fragen, dann eben auch, ich weiß, an welche Unterstützungseinrichtungen ich mich wenden kann, ich weiß, wie ich mich in eigenem Wohnraum verhalten muss. Das ist also sehr allumfassend und trotzdem fehlt ganz viel.
Mhm. Ja. Wenn ich jetzt mich so erinnere, wie das für mich war, als ich so 18 wurde, da hat sich eigentlich nicht viel geändert. Ne? Ich durfte Auto fahren, ich hatte dann einen Führerschein irgendwann. Aber was du jetzt gerade angesprochen hast, diese Frage nach Bewusstsein über die Sexualität oder kann ich jetzt schon selber für mich kochen und meine Wäsche waschen, weiß ich nicht, ob ich die damals mit Ja beantwortet hätte unbedingt. Wie ist denn das? Was ändert sich denn für einen Care-Leaver, für eine Care-Leaver mit diesem Datum, mit diesem 18. Geburtstag? Was, also wenn man jetzt eben diesen Fragebogen oder diesen Checkpunkt so durchgegangen ist und gesagt hat, alles klar, diese Person kann jetzt alleine sein, was passiert da in diesem Menschenleben?
Also es ändert sich eigentlich alles. Das ist eigentlich so, wenn man zu Hause auszieht, da kann man sich auch noch dran erinnern. Auf der einen Seite hat man sich mega gefreut und gedacht, cool, endlich keine Eltern mehr, endlich keine Bezugsbetreuerin mehr, die irgendwie sagt, mach dies, mach das, mach jenes und wasch deine Wäsche, räum dein Zimmer auf. Was ist denn mit dem Antrag? Du musst noch zur Schule gehen, hast du deine Hausaufgaben gemacht oder ne, ausbildungstechnisch eben. Und von dem her ist es auf der einen Seite natürlich ein tolles Gefühl von Freiheit für die jungen Menschen. Gleichzeitig fehlt ihnen aber auch jeglicher Ansprechpartnerin. Ne? Wenn man
auch,
überlegt,
oder?
Wo man ausgezogen ist. Also ich glaube, ich war auch schon immer gerne recht selbstständig. Trotzdem waren einfach so Fragen wie BAföG-Antrag. Ne? Mhm. Wie mache ich das? Oder Wohnung. Oh, was brauche ich denn hier eigentlich noch für einen Internetanschluss oder ähnliches? Also es sind wirklich die alltäglichen Fragen, wo dann die Care-Lieferinnen da sitzen und merken, ups, okay, wie geht's denn irgendwie weiter? Oder auch weitergesehen, sind dann im eigenen Wohnraum, freuen sich das erste halbe Jahr und merken dann aber, okay, ich bin irgendwie doch ganz schön einsam jetzt und alleine, weil ich weiß gar nicht, wohin kann ich mich denn eigentlich gerade wenden? Weil gerade eben auch noch dieses Jahr aus der Wohngruppe raus und damit sind alle Kontakte auch mit abgebrochen. Genau, es soll jetzt ja auch anders kultiviert werden mit, aber aktuell ist das eben noch so und da fehlt dann eben der Anschluss.
Also wo ich jetzt in meiner Biografie sage, als ich ausgezogen bin, konnte ich Papa immer noch anrufen, wenn ich nicht wusste, wie ich den Dübel in die Wand schraube oder ich musste irgendwie meinen ersten Mietvertrag unterschreiben oder Telefonvertrag, da konnte ich irgendwie nochmal meine Eltern drüber schauen lassen. Das ist dann in dem Moment für einen Kerl weitaus schwieriger.
Genau, und es war auch eine Bohrmaschine da, da geht es ja eben schon los. Finanziell ist nichts vorhanden und wie komme ich jetzt überhaupt an eine Bohrmaschine ran? Also es gibt tatsächlich auch von Kollegen bei uns aus Brückensteine, die haben eine Wand aufgebaut und dort Bohren geübt. Wie funktioniert das Ganze? Und haben tatsächlich Bohrmaschinen gekauft, um die ausleihen zu können. Ja, es geht wirklich um die ganz alltagsnahen praktischen Sachen. Oder nach einem Jahr kommt die Nebenkostenabrechnung, ich muss 100 Euro nachbezahlen. Warum, wieso überhaupt, was mache ich denn jetzt eigentlich damit? Und ich kann es nicht bezahlen. Ja. Und dann geht es eben schnell eine Spirale abwärts. Genau. Oder kann. Muss nicht, kann.
Weil einfach die Hilfe, die Unterstützung fehlt in diesen alltäglichen Sachen und dann eben auch Sachen, die dann wie eben Steuererklärung oder was weiß ich, auch justiziable Dinge sind. Verstehe.
Ja.
Ist das denn eine Gruppe, also die Care-Lieber und Care-Lieberinnen, ist das eine Gruppe, die in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft, vielleicht auch in der Politik wahrgenommen werden? Ich meine, ihr setzt euch jetzt ein, ihr bildet eine Lobby, aber ist das irgendwie auf der Tagesordnung, diese Menschen zu unterstützen? Und du hast es ja gerade schon so angedeutet, auch da Verbesserungen herbeizuführen?
Also es ist, die Frage war ja, ob es so eine Öffentlichkeit für dieses Thema gibt. Und das ist schon so, das hat sich verbessert. Nach wie vor könnte die Aufmerksamkeit größer sein. Das liegt aber auch daran, dass neben diesen ganzen alltäglichen Sachen, die wir gerade besprochen haben, ist es natürlich auch für die Biografie, für das, ne, das eigene Verständnis der Care-Lieber nach wie vor oder Care-Lieberin nach wie vor schwierig, damit auch nach außen zu treten. Also meine Kollegin hatte ja gesagt, es geht auch um das Auflösen von Stigmatas. Ne? Also nach wie vor ist das nicht easy peasy, einfach zu sagen, ja, was war denn deine letzte Adresse? Ach, das ist eine WG, was ist denn das? Ach so, du warst wohl nicht artig sozusagen, deine Eltern wollten dich nicht. Also da gibt's so auch ganz krude Vorurteile nach wie vor, aber es ist so, dass es im Diskurs angekommen ist. Es gab jetzt auch eine große Reform der Sozialgesetzgebung, Kinder-Jugend-Stärken-Gesetz, wo Care-Lieber viel stärker in Blick genommen werden, wo auch Selbstvertretungen geschaffen werden sollen, wo man sogar anregt, dass diese ehemaligen Hilfeadressatinnen auch in politischen Gremien vertreten sein soll. Und da ist schon Wind unter den Flügeln gerade. Ja, da stehen wir als Brückensteine auch nicht alleine da. Es gibt einen Care-Lieber e.V. in Deutschland, der sich als Selbstvertretungsorganisation stark macht und noch einige andere Projekte. Aber es ist, glaube ich, nicht so im alltäglichen Gedanken der Menschen. Und daraus entstehen oft so auch unbeabsichtigte Probleme in der Kommunikation.
Weil es einfach ein unsichtbares Problem ist.
Es wird nicht als normal angesehen. Und es ist wahrscheinlich statistisch auch gesellschaftlich natürlich nicht diese Normalität, wenn man es so bezeichnen will. Aber es gibt, glaube ich, viel mehr junge Menschen, die diese biografischen Erfahrungen machen müssen, als sich das die Menschen vorstellen. Mhm. Ja.
Mhm. Weil es einfach von der eigenen Lebensrealität so weit weg ist und weil es ja möglicherweise auch so selten dann auch offen kommuniziert wird. Wahrscheinlich gerade aus den Gründen, die du genannt hast, Stigmatisierung, dass man dann irgendwie in eine Schublade gesteckt wird. Aber wenn ich mich jetzt erinnere an meinen Studienstart, wie viele Menschen ich kennengelernt habe, statistisch wäre ja möglicherweise auch eine Person dabei gewesen, die Kerliver oder Kerliverin ist. Ihr habt das Kerliver-Kollektiv in Leipzig gegründet. Du hast gerade auch gesagt, es gibt auch bundesweit Organisationen, die sich einsetzen für Kerliverin. Wie ist es dazu gekommen und was macht ihr hier in Leipzig?
Also 2019 ist das Projekt an den Start gegangen, weil die Drosus-Stiftung die Initiative Brückensteine Kerliver gegründet hat, aufgesetzt hat. Das ist eine Collective Impact-Initiative von mittlerweile 8 Projekten, die dieses Thema eben in Mitteldeutschland und auch bundesweit voranbringen. Und unser Träger, das Heizhaus, kommt ursprünglich aus der Jugendkulturarbeit und wir wurden angesprochen, das umzusetzen, um sozusagen mal einen neuen Blickwinkel reinzubringen und auch nicht so abhängig zu sein von diesem ganzen stationären System und der ganzen öffentlichen Förderung und den Sachzwängen, den Kostendruck, der da ja auch dahinter steckt und benommen. Leipzig ein großes Thema. Und wir können jetzt immer so auch als neutraler Punkt, ne, sowohl die Kerliver empowern als auch Lobbyarbeit machen, Fachkräfte durch Weiterbildungen stärken. Und da könnte ich jetzt noch viele Punkte aufzählen, weil du ja fragtest, was unser Projekt eigentlich macht. Hauptsächlich wollen wir Kerlivern und Kerliverinnen Unterstützung anbieten über verschiedene Formate, Beratung, Mentoring, oder dass sie sich hier selbst organisieren können, Selbstvertretung. Also wir haben eine Pflegekindergruppe, wir haben Kerliverinnen, die jetzt sich politisch engagieren, Demos oder Infoveranstaltungen machen. Wir haben aber auch so ganz niedrigschwellige Angebote, wie eben ein Sommerfest oder hoffentlich, wenn es klappt, eine Weihnachtsfeier, wo die sich auch vernetzen können. Mhm. Ja.
Also. Und wenn ich jetzt ein Kerliver bin und ich sehe, es gibt in Leipzig das Kerliver-Kollektiv und ich will mich bei euch melden, was für Hilfe kann ich da bekommen von euch? Sind das diese Dinge, über die wir gesprochen haben, eben ein Beistand, wenn ich zum Beispiel eine rechtliche Frage habe, aber eben auch Vernetzung, ein Support, irgendwie ein Support-Netzwerk bilden, sind das so die Dinge, die da, auf die ich dabei setzen kann?
Ja, genau. Also das ist dann meistens so, also ich übernehme auch die Beratung bei uns, dass sich dann die Care-Lieferin meldet. Passiert gerade aktuell viel auch noch über Fachkräfte in den Wohngruppen. Das heißt, wenn die jungen Menschen gerade am Übergang sind, dass sie nochmal gemeinsam hier vorbeigucken mit einem Bezugsbetreuer, Bezugsbetreuerin und einfach den Ort hier und mich auch kennenlernen, ne? Dann ist die persönliche Beziehung, alles geht auch hier über persönliche Beziehung mit. Und dann geht es tatsächlich darum, ganz individuell, welche Themen stehen gerade an. Und das ist ganz viel Wohnungssuche, Ausbildung, Anschluss behalten. Netzwerk ist tatsächlich ein Riesenthema, also zu anderen Care-Lieferinnen auch. Und es ist super schön, dass sie da alle sehr offen sind untereinander. Also ich bin selber auch immer wieder erstaunt, was, wenn wir uns dann mal zusammen wieder treffen, was untereinander passiert, welche Unterstützung und so weiter. Also wirklich, die empowern sich untereinander richtig toll. Das ist schon echt super. Wo es halt aufhört, was ich nicht mit leisten kann, sind dann einzelne Wohnungsbesichtigungen mitgehen oder ähnliches. Dafür haben wir dann eben unser Mentoring-Programm, wo wir ein Ehrenamtliche mit vermitteln können, die dann eben gerade bei Wohnungssuche mit unterstützen können, bei Ausbildungsplatzsuche, bei Bewerbungen auch mitschreiben, bis hin zu einfach eine Runde im Kospudener See fahren, ein bisschen Ablenkung, Freizeitaktivitäten. Also es wird dann auch ganz individuell geguckt im Mentoring. Genau, wenn ich eben merke, dass sind andere Bedarfe noch da, dann verweise ich einfach weiter mit an andere Beratungsstellen, wo ich dann einfach passgenau mitgeben kann. Ich kann dir hier an der Ecke irgendwie noch, wenn es psychisch gerade irgendwie schwieriger ist, an andere Vereine oder wenn es finanziell knapp wird, eben an andere Unterstützung mit verweisen, wo ja hier einfach bei uns im Projekt die Möglichkeit endet. Genau.
Das heißt also, es gibt so die eine Ebene, wenn ich quasi einfach strukturelle Fragen habe, dann bin ich bei dir gut aufgehoben und wenn es wirklich darum geht, kann mich jemand begleiten, kann jemand irgendwie an meiner Seite sein, dann gibt es Freiwillige, die auch mit unterstützen können.
Genau, richtig, ja. Ehrenamtliche oder eben, wir haben zum Beispiel auch eine Care-Lieferinnen-WhatsApp-Gruppe, das heißt, wo die sich also auch austauschen können. Dann gibt es noch eine Studiegruppe extra.
Also auch einfach eine Selbsthilfe.
Genau, ja, richtig, ja. Genau.
Was ist denn jetzt jenseits des Vereins, in Leipzig, in Berlin, in Köln, in München, in Buxtehude, was können wir tun, um Care-Lieber zu unterstützen? Du hast gerade schon gesagt, man kann sich irgendwie auch engagieren, jetzt bei euch jetzt zum Beispiel als Mentor oder Mentorin.
Ja.
Aber was können wir tun, um Care-Lieberinnen zu unterstützen, um da zu sein?
Also ich glaube, das Schönste ist schon, dass du zum Beispiel hier bist und den Begriff Care-Lieferin rausträgst in die Welt. Das ist, glaube ich, gerade das Größte, was passieren kann, ja, weil es eben noch ein sehr junger Begriff ist und auch ganz viele Fachkräfte, die in dem Bereich arbeiten, der Begriff gar nicht bekannt ist. Also es ist jetzt auch überhaupt nicht vorwurfsvoll, nur es ist einfach noch sehr jung und jeder sitzt auch so in seinen Themen zusammen und eben auch unter dem Begriff Care-Lieferin so zusammengefasst. Ne? Deswegen ist das Beste, was uns gerade passieren kann, einfach wirklich Öffentlichkeitsarbeit, um wen geht's hier eigentlich, wer ist das, welche Themenfelder sind das? Weil wenn wir eben drüber aufklären und davon berichten, dann ist immer ganz groß so, oh krass, okay. Ja,
und auch total einleuchtend. Man hat ja selber diese Lebensphase auch erlebt, ja, und weiß auch mit welcher emotionalen, mit was für einem emotionalen Chaos das auch verbunden sein kann, einfach überhaupt 18 zu sein und irgendwie seinen Weg in der Welt zu finden.
Ja, genau. Und eben mit 18 schon, ne, komplett erwachsen zu sein, also eigentlich 40, so auf die Art. Ja, genau. Also das ist das, würde ich jetzt sagen, was am meisten hilft gerade, ja.
Und gibt es auch etwas, was man tun kann, um ganz explizit das Care-Lieber-Kollektiv in Leipzig zu unterstützen?
Wurden ja die Punkte schon angesprochen, dass man sich ehrenamtlich bei uns engagieren kann. Eine weitere Möglichkeit ist aber ein ganz spezielles Thema bei uns, ist ja das Care-Lieber-Haus, was wir konzeptionell so in der Entwicklungsphase haben. Also wer sozusagen mitdenken will an Übergängen, ne? Also von WG in eigenen Wohnraum oder in, sagen wir auch selbst, bis hin sogar zur Idee von selbstverwalteten Wohnen, wer da auch Expertise einbringen kann, Architekten, ich meine, vielleicht hören hier auch Investoren zu, ja, man muss es ja nicht so klein drehen, also es geht natürlich auch um Geld, also wo würde so ein Haus stehen, wer kann das mitfinanzieren, gibt es vielleicht die verrückte Idee, eine Genossenschaft zu gründen? Das ist ja auch ein solidarisches Thema. Und wir wissen eben, unter den Care-Lievern ist dann eine Grenze der Solidarität in dem Sinne erstmal erreicht, dass sie ja noch nicht über so viel Ressourcen verfügen, dann auch zum Beispiel Genossenschaftsanteile und so weiter zu zeichnen. Na, also da bräuchten wir im Prinzip wieder eine Mittlerebene, wo jemand sagt, ich trete in diese Genossenschaft ein, weiß aber, es ist nicht mein Wohnraum, der wird dann eben von Care-Lievern genutzt. Das wäre jetzt mal so eine spontane Antwort, die vielleicht auch nicht zu kleinteilig ist. Praktische Hilfe gerne auch gesehen, stoßen wir aber tatsächlich an die Grenzen, weil wir können keine Möbelbörse oder irgendwas sein, das schaffen wir gar nicht zu organisieren. Spenden sind natürlich auch gern gesehen. Wir sind ja nicht voll finanziert, muss man auch sagen. Also wer keine Zeit hat, hat vielleicht Geld, so praktisch gesprochen. Und ich glaube, es anknüpfend nochmal an das, was Birgitta Meier gesagt hat, ist auch schon in jedem Kontakt, wo man feststellt, dass vielleicht jemand mal nicht so ein klassisches Weihnachtsfest beschreibt, ja, eher mal zu fragen, hey, ach so, bei dir ist das anders, als dann gleich zu sagen, hä, wieso fährst du nicht zu deinen Eltern oder so. Also mit Blick auf Weihnachten ist das jetzt tatsächlich bei Care-Lieber und Care-Lieberin eben wieder so ein Thema auch, ne? Ich kann eben nicht zu meinen Eltern fahren. Und das ist so, obwohl natürlich diese Intervention nötig war, weil die Eltern konnten sie ja nicht so unterstützen, sonst wären sie gar nicht in die Hilfe gekommen, ist diese Anhaftung, dieses, ne, emotional auch verbunden zu sein, trotzdem mit der Familie ein ganz schwieriges Thema. Und da ist tatsächlich mit der Wahrscheinlichkeit, dass man doch auch von Menschen mit dieser Erfahrung umgeben ist, so eine gewisse Sensibilität angebracht. Und das schließt ja an aktuelle, sage ich mal, identitätspolitische oder auch Diskriminierungsdebatten an, ne? Also dass man sich tatsächlich erstmal selbst hinterfragt und dann
mit die eigenen Privilegien
reflektiert. Gibt es noch was, was euch auf dem Herzen liegt?
Ich wünsche mir, dass weiterhin der Begriff in die Welt rausgetragen wird und weiterhin auch Care-Lieferinnen trotz aktuellen Geschehnissen im Blick der Politik bleiben und jetzt nicht nur durch die SGB-8-Reform und in Leipzig die Fachstandards, so die haben wir jetzt so ungefähr fast fertig. Jetzt ist es auch wieder egal oder fällt es so ins schwarze Loch, weil es ins Alltag-Business geht oder andere Themen wiederkommen. Also ich hoffe, dass wir da weiterhin im Gespräch, in der Zusammenarbeit bleiben können, um eben die Übergänge ins weitere Erwachsene-Leben bestmöglich gestalten zu können. Das ist mein Wunsch. Mhm. Ja.
Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir werden euch verlinken auf Instagram und in den Shownotes. Viel Erfolg bei eurer Arbeit und vielen Dank.
Danke, ebenso.
Danke. Das waren Birgitta Meier und Katja Meier vom Care-Lieber Kollektiv Leipzig. Ich fand das Thema total spannend. Ich hatte vorher, wie gesagt, gar keine Ahnung, was Care-LieberInnen sind. Und ich finde total cool und wichtig, was Katja Meier gesagt hat, nämlich, wenn ihr mitbekommt jetzt, gerade in der Weihnachtszeit, dass irgendwie Leute erzählen, dass sie an Weihnachten nicht nach Hause fahren, dass sie da vielleicht auch erstmal ein bisschen verhalten reagieren, habt Verständnis, fragt nach und habt einfach ein Gespür dafür, dass es Menschen gibt, die vielleicht nicht so behutsam, vielleicht nicht so familiär aufgewachsen sind wie man selbst. Und wenn ihr Care-LieberInnen darüber hinaus unterstützen wollt, guckt, ob es bei euch in der Region eine Organisation gibt, so ähnlich wie das Care-LieberInnen-Kollektiv hier in Leipzig. Unterstützt sie mit eurer Arbeit, mit dem, was ihr könnt, vielleicht mit Kohle oder einfach damit, dass ihr darüber redet, was Care-LieberInnen sind und was die brauchen. Das war Solidarität, was können wir tun? Ich freue mich, dass ihr dabei wart und ich freue mich, wenn ihr uns unterstützt. Ihr könnt uns zum Beispiel auf Instagram folgen unter @solidaripod. Und ich würde mich auch darüber freuen, wenn ihr uns vielleicht ein bisschen Feedback da lasst zu unserem Podcast oder zu unserem Instagram-Kanal. Sagt uns einfach, wie ihr das ganze Ding hier findet, was ihr euch vielleicht von uns wünscht. Schreibt uns, was euch gefällt. Meldet euch, wenn ihr Ideen habt, worüber wir reden können. Und schaltet das nächste Mal wieder ein auf Spotify oder wo auch sonst ihr immer Podcasts hört. Ganz egal, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr am Start seid. Bis dahin, haut rein.